Weil ich nämlich dann meinen beiden Töchtern dieses Buch vorgelesen habe und zu denen gesagt habe, ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie famous euer Vater mal war. Wir kommunizieren ja gerade miteinander über Mimik, über die Art und Weise, wie wir reden. Wir hören zu, wir können eventuell aufeinander zugehen, wir können anders reden, wir können unseren Ton verändern, einfühlsam reden und versuchen, unseren Punkt klar zu machen. Das alles funktioniert digital nicht, weil wir nur schreiben. Das Klassenzimmer meiner Kinder wurde vor 2 Jahren umgebaut. 372 Auflagen mussten erfüllt werden. Aber du kannst theoretisch alles posten, was du willst, das sämtliche Gesetze in Deutschland verletzt und es wird nicht wirklich verfolgt.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe von Dazwischen. Dazwischen mit mir, Simi Will. Und heute ganz, ganz, ganz großem Fame aus Neukölln, meinem langjährigen Freund, den ihr alle noch kennt, als Patrick Packard. Also die jungen Hörer vielleicht nicht, aber die werden wir dann im Laufe der Sendung aufklären. Hallo nach Neukölln, hallo Hendrik Marz.
Hallo liebe Simi.
Ja, ich grüße dich, Hendrik.
Ich grüße dich auch.
Hendrik, aus welcher Situation kommst du denn gerade aktuell?
Aus welcher Situation ich komme? Ich habe gerade gekocht, besser gesagt meine Tochter. Aus der komme ich. Und ich komme von zu Hause.
Was gab's?
Was gab's? Es gab Nudeln mit getrockneten Tomaten und sehr viel Knoblauch. Was aber laut Aussage deines Bekannten hier nicht zu riechen ist. Und demzufolge geht das wohl alles. Und aus welcher Situation komme ich noch? Keine Ahnung, aus meinem Leben komme ich. Ja.
Ganz ehrlich, als ich hier in Trier erzählt habe, wer jetzt noch alles auf meiner Liste steht, wen ich noch ins Gespräch holen will, irgendwie so dachte ich, dass niemand weiß, wer Patrick Packard ist.
Ja.
Aber weit gefehlt. Selbst jüngere Menschen wissen es noch.
Echt?
Ja.
Wie jung?
Also Ivan Summersky, das ist hier so ein örtlicher Maler, Künstler, der eigentlich mit IT-Sachen arbeitet.
Ja.
Und der ist mindestens 10 Jahre jünger als ich, mindestens mehr, 15. Und der sofort, was? Patrick Packard, der mit der Formel und so weiter.
Das ist, schon überraschend auf jeden Fall, weil ich glaube, dass so Leute in meinem Alter eben das eher kennen. Und es ist halt so, dass die Welt sich verändert und dass diese Serie eher Menschen kennen, die, sage ich mal, ab 45 plus, oder? Meiner Meinung nach.
Ja, hätte ich auch gedacht, ja. Aber du vergisst die Wiederholungen.
Ich vergesse die Wiederholungen.
Immer dann. Ja,
aber es heißt doch immer, die Sehgewohnheiten hätten sich verändert. Und es heißt doch immer, diese ganzen Sachen aus den 80ern sind viel zu langsam geschnitten. Der ganze Look ist überhaupt nicht, nicht bunt genug zum Beispiel. Hast du mal Bibi und Tina, diese Kinofilme, gesehen?
Nee, aber ich habe mich mal fotografieren lassen vor so einem Bibi und Tina Plakat, weil ich farblich dazu gepasst habe. Aber das sagt mir nichts. Also das sind so Pferdemädchen, ne?
Ja, aber der Wahnsinn ist, welche Farben die haben. Das ist, wie man das überhaupt hinkriegt, ist unglaublich, dass etwas so bunt sein kann. Und wenn man dagegen natürlich eine Serie aus den 80ern sieht, wie Patrick Packard oder die ich jetzt, dann wirkt das total fad und irgendwie, als ob das alles entkolorisiert ist sozusagen und gebleicht so ein bisschen. Aber und auch ein bisschen unscharf übrigens wirkt es gegenüber HD. Es wirkt alles ein bisschen unscharf. Weil,
es ist ja, also du bist zumindest der einzige Mensch, den ich kenne, von dem es tatsächlich einen Bravo-Starschnitt gab.
Absolut. Es gab einen und ich habe dir ja auf WhatsApp vor einer Woche oder so oder vor ein paar Tagen geschickt, dass ich mir in einem Anflug von Nostalgie dieses Buch von Peter Ihlmann, Der hat mal ein Buch geschrieben vor 3 Jahren, während Corona, als er hat wahrscheinlich nichts zu tun gehabt, saß zu Hause und hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Kult war nicht geplant. Für alle Jüngeren unter uns, Peter Illmann war der erste Moderator von Formel 1. Formel 1 war die erste deutsche Antwort auf MTV und eine sehr erfolgreiche Antwort. Sie lief nämlich über eine Dekade und mit verschiedenen Moderatoren, die alle Umlaute im Namen hatten, nämlich Ingolf Lück, Stefanie Tücking und Kai Böcking. Und das tut aber jetzt nicht weiter zur Sache, sondern dass ich irgendwo auf irgendeinem 80er-Jahre-Forum, als ich das Buch gelesen habe, am Anfang, bin ich auf die zweite Peter Illmann-Folge gestoßen und ich wusste überhaupt nicht mehr, das war im Februar 85, ich wusste gar nicht mehr, dass ich da aufgetreten bin. Ich hatte keine Erinnerung mehr. Und dann stand er aber schon in diesem Forum, da waren alle Peter Illmann-Folgen aufgelistet mit YouTube-Link und dann stand er aber schon Gast Hendrik Marzen. Bin ich durch, war ich auch tatsächlich mit einem zarten Alter von 16 Jahren und dann habe ich mir gedacht, pass mal auf, Hendrik. Es wäre doch gelacht, wenn der in seinem Buch das nicht erwähnt, dass du da warst. Und ich lese weiter und so ziemlich in der Mitte, tatsächlich, sagt er dann, ja, einer meiner Wunschgäste war Hendrik Marz. Er kam dann auch zu mir und hat mir erzählt von den Mädchen, die vor seiner Tür standen und so weiter. Also, ich weiß überhaupt nicht mehr, wieso erzähle ich das jetzt eigentlich? Ja, weil wegen Fame. Du hast ja mit Fame angefangen.
Ja, genau.
Weil ich nämlich dann meinen beiden Töchtern dieses Buch auf den Tisch gelegt habe, das vorgelesen habe und zu denen gesagt habe, ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie famous euer Vater mal war. Doch, haben sie gesagt, das wissen wir, denn letztens mussten wir erzählen, was unsere Eltern machen in der Schule und da habe ich gesagt, mein Vater ist Schauspieler und dann haben die gesagt, was für einer denn? Ja, der hat da und da mitgedreht, vor 30 Jahren. Und am nächsten Tag kamen 5 zu ihnen und haben gesagt, meine Mutter kennt deinen Vater von früher.
Geil. Ach, wie schön, oder?
Ja.
Das ist doch mega.
Ja, genau.
Du, ich hab bei meiner Recherche, bevor wir jetzt hier sprechen, habe ich gesehen, dass du, weißt du noch, wie viele Teile dein Bravo-Starschnitt hatte? Wie viele Hefte musste man kaufen, um dann dich in lebensgroß fürs Kinderzimmer zu haben?
Ich habe das gerade recherchiert und es war der Wahnsinn, wie weit die das gestreckt haben. Ich glaube, 9?
11.
11.
Es waren 11 Teile.
Okay.
Madonna hatte 12 Teile und Bay City Rollers, glaube ich, 16. Also,
ja gut, es waren ja auch mehrere.
So.
Ja, genau.
Also vielleicht erklärst du noch, was ein Starschnitt war, weil das wissen die jungen Zuhörer auch nicht mehr, oder?
Ja, es gibt 2 Gründe. Also erstens, der Starschnitt selber war ein überlebensgroßes oder ein lebensgroßes Poster. Und zwar wurde dieses Foto genommen, das von einem aufgenommen worden ist und dann wirklich in Lebensgröße zerschnitten in mehrere Teile, unterschiedliche Anzahl von Teilen. Und die wurden dann über eine gewisse Anzahl von Bravos damals, quasi konnte man sich die in der Heftmitte rausnehmen und dann zu Hause zusammenkleben.
Mhm. Und das heißt, man musste 11 Hefte kaufen, damit man dich komplett ins Schlafzimmer hängen konnte.
Und das war natürlich der eigentliche Grund für die Bravo, diese Starschnitte anzufertigen, obwohl die Bravo, Wahnsinn. Ich meine, man macht sich darüber kein Bild, dass die Bravo im Rest Deutschlands am Donnerstag rauskam, in Berlin schon Mittwoch und ja, genau wie der Spiegel immer schon sonntags in Berlin erschien, keine Ahnung warum. Und 1,4 Millionen Auflage. Jede Woche 1,4 Millionen. Das
Wahnsinn.
Ist der absolute Wahnsinn, ja.
Und die Bravo war ja so wichtig einfach. Zwischen 12 und 16, war die Bravo einfach pädagogisches Mittel Nummer 1.
Absolut, ja.
Also, genau. Und das war, also was anderes gab's nicht. Und deswegen war, wer da drin war als Starschnitt, der hatte es nicht nur geschafft, sondern der war Kult auf Lebenszeit. Sie siehst ja heute noch, deine Töchter kommen aus der Schule.
Genau.
Und so.
Absolut.
Ja, so es sagen. Ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Bei deiner Serie bei Patrick Paccard, das war ZDF, glaube ich, ein Mehrteiler, ne? So diese war das ein Weihnachtsmehrteiler eigentlich?
Ja. Weihnachts-Sechsteiler. Ja, ne?
Weihnachtssechsteiler. Mhm. Und genau, das wird ja auch, jedes Jahr kam ja irgendwie sowas, ne?
Genau.
Und wurde auch wiederholt, wenn es keine neue Produktion gab. Und du hast noch zusammengearbeitet mit Horst Frank. Ist das, hieß der nicht Horst Frank?
Nee. Horst Frank war bei Tim Thaler. Und,
Shit.
Genau.
Shit.
Mit Wolfgang Kieling allerdings.
Wolfgang Kieling war dein Böser, ne?
Nee, Böse war nicht. Der war Professor Gunström, das war der diese Formel entwickelt hat. Der Bösewicht waren also eine Ansammlung von Spionen aller Herren Länder, natürlich Russen, Amerikaner, Engländer und ein Franzose, der aber nicht richtig böse war, der wurde von Jean-Claude Bouillon gespielt, Dimitri hieß der.
Der Franzose?
Ja, der
hieß Dimitri.
Keine Ahnung, warum er Dimitri hieß. Russe hieß natürlich Tschechow. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und der war eigentlich eher, mit dem habe ich mich dann angefreundet, mit Dimitri. Und das war eigentlich ein Bösewicht, mit dem ich mich aber dann angefreundet habe, genau.
Zusammenfassend lässt sich ja sagen, dass Patrick Paccard die Formel zur Rettung vor dem Welthunger irgendwie mit sich rumgetragen hat. Oder wie war der Plot? Ich weiß es gar nicht mehr
genau. Richtig. Und so etwas in der Art gibt es jetzt. Da müsste ich allerdings mein Handy jetzt ganz kurz rauszücken, weil mir jemand auf Facebook über Messenger irgendwie so einen Kalender geschickt hat, oder wo irgendwie drin steht, dass in Skandinavien irgendwie sowas Ähnliches gerade experimentell erforscht wird, nämlich ein Reservoir für seltene Pflanzen oder die Möglichkeit, diese Pflanzen eben auch dort zu züchten. Also da müsste ich jetzt, wie gesagt, reingehen, aber das hörte sich so an, dass die Realität diese Serie langsam eingeholt hat. Aber es ging um eine Formel, ja, wo man den Welthunger mit bekämpfen kann, indem man überall auf der Welt jegliche Art von Lebensmitteln züchten kann und anpflanzen und anbauen kann, ja.
Ja, Wahnsinn. Eine Station davon kenne ich persönlich, mit der habe ich gestern zu Abend gegessen. Das ist Cynthia Thorsen-Dumont aus Luxemburg, weil ihr Mann experimentiert gerade in Luxemburg mit so Würmern, die quasi so Soja produzieren oder irgendwas in Masse und die dann Fleisch ablösen sollen. Sowas in der Art. Also wir sind...
Der Unterschied ist bloß, dass es bei Patrick Paccard natürlich sehr leckere Sachen waren, wie zum Beispiel Ananas und nicht irgendwelche Würmer, die dann die wir dann essen sollen, aus Soja, Würmer aus Soja. Also ich meine, damit kriegst du die Leute nicht.
Deswegen haben wir heute Handys und können... Ich kann dich sehen, obwohl du fast 1000 Kilometer von mir weg bist.
Ja, Wahnsinn.
Muss ich immer dran denken.
Ja,
weißt du noch?
Ja.
Jetzt habe ich kurze historische Zwischentext. Weißt du noch, wie die Tastentelefone rauskamen?
Ja,
es gab ja vorher die Wählscheibe. So, und mein Papa war ja Postoberinspektor und das hieße, wir hatten immer den neuesten Scheiß von der Post zu Hause.
Ja.
So, und es gab am ersten Tastentelefon von meinem Papa eine Taste, da war so ein Quadrat oder wie so ein Fistzeichen drauf und die konnte man aber nicht drücken. Die war noch gesperrt, geblockt.
Ja.
Und da habe ich den Papa gefragt, da sage ich, Papa, wofür ist denn die Taste? Und dann hat der Papa quasi im Hintergrund lief dann die Raumschiff Enterprise Musik. Ja. Und Papa hat dann sowas gesagt, wir sind ja zukunftsorientiert, hat er gesagt. Und irgendwann wird es so sein, dass diese Taste drückbar ist und dass du dann die Person tatsächlich sehen kannst, mit der du telefonierst.
Wahnsinn.
Du.
Ich wusste gar nicht, dass die Post sowas wie die deutsche NASA ist.
Doch, das ist sie nicht mehr, das war sie damals. Mhm. Aber nur solange mein Papa da im gehobenen Dienst untergebracht war.
Mhm. Ne? Verstehe. So. Übrigens, ganz kurz, weil in einer Folge, ich habe mir heute 3 Folgen angehört, dann ist Podcasts. Und du hast irgendwo gesagt, eine Dame mit Vornamen Françoise oder so sei gestorben vor einigen
Jahren oder
mit französischem Namen.
Ja.
Und ich dachte schon, dass du dann über diese Dame sprichst. Ihr habt aber gar nicht über diese Dame gesprochen, aber.
Françoise Hardy
war. Hardy, genau.
Hardy.
Genau. Aber letzte Woche ist ja unter mysteriösesten Umständen Gene Hackman und seine Frau gestorben.
Krass,
du weißt. Und meine Mutter hat nur reagiert mit, ach du meine Güte, auch der Hund. und weil sie eine Hundeliebhaberin ist. Und das war also für sie das Wichtigste. Und was sind denn deine drei Lieblingsfilme von Gene Hackman?
Oh, kann ich nicht benennen. Weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich mit Gene Hackman aufgewachsen bin.
Ich sag dir mal, ich versuche fünf heraus dir zu sagen. Und du kannst ja sagen, welche du gut findest. French Connection natürlich.
Wow.
Superman. Lex Luthor.
Oh, mit
Christopher Reeve.
Ich war verliebt in Christopher Reeve natürlich. Ich hatte sogar den Starschnitt tatsächlich.
Der hat auch einen Starschnitt gehabt?
Ja, natürlich, Christopher Reeve. Ja. Das war noch bevor er diesen Unfall hatte. Und
Wir haben jetzt zwei. Lass es bei vier, mehr fallen mir jetzt nicht ein. Oder besser gesagt, das sind auch die bekanntesten. Dann gibt es noch The Unforgiven von Clint Eastwood, dieser Western, wo er mitspielt.
Ah, nee. Denn Schwestern war früher nichts für mich.
Und mit Forrest Whitaker, sondern einem anderen, den ich jetzt nicht gerade zusammenbekomme. Oder Mississippi Burning.
Oh, Mississippi Burning. Top 1.
Oder?
Top 1, ja.
Ja, also ich würde sagen, auch vom Film her Mississippi Burning oder The Unforgiven.
Wahnsinn.
Oder Unforgiven heißt er, glaube ich, einfach nur. Allerdings von der Rolle Lex Luthor in Superman ist natürlich der absolute Wahnsinn schlechthin.
Erinnere ich natürlich so jemanden wie ihn nicht, Gene Hackman, weil ich ja besetzt war durch Superman.
Genau, du warst besetzt. Deswegen weißt du wahrscheinlich auch nicht, dass Marlon Brando auch mitgespielt hat.
Bei diesem Superman?
Ja, ich glaube schon. Weil Marlon Brando ist doch der quasi, der auf dem Planeten von dem Superman, ist es nicht Supermans Vater sogar? In Superman?
Also quasi die Clark-Familie.
Richtig, ja, das weiß man ja nie so ganz genau, woher Superman jetzt wirklich kommt. Auf jeden Fall spielt...
Von Krypton doch, oder nicht?
Genau, und da ist, glaube ich, Marlon Brando entweder eine so eine Art Vaterfigur oder sogar der Vater.
Okay.
Und von diesem Planeten, glaube ich, kommt ja auch Lex Luthor und diese drei Bösewichte, diese eine Frau und die zwei Männer, die ihn jagen auf der Erde und ihn dann irgendwann... Und Lex Luthor hängt ihm ja das Kryptonit um den Hals. Und er versinkt dann in einem Swimmingpool, Superman. Aber das, glaube ich, führt jetzt alles zu weit.
Ja, es ging im Ursprung um Françoise Hardy.
Genau.
Interessante Kurve zu Gene Hackman.
Ja.
Aber wegen verstorben.
Genau.
Und nicht wiederbringende Ikone. Und
ja,
so
genau.
Weiter.
Und Ikone, absolute Ikone. Ne?
Ja, absolut, absolut. Ja. Also Gene Hackman ist für mich zum Beispiel auch so jemand, wo ich mich erinnere, dass ich mit meinen Eltern Fernsehen geguckt habe, Samstag 22.15 Uhr oder so.
Ja.
Und dass wir alle immer nicht wussten, wie Gene Hackman heißt.
Ja.
Dass Papa aber immer sowas gesagt hat wie, wow, den sehe ich gern. Toller Mann. Ne? Mit so einem Respektsding. Ne?
Ich glaube, Gene Hackman ist einer der Männer, der Schauspieler, auf die sich einfach alle, sehr viele Menschen einigen konnten, oder? Er war immer extrem, er war ein Typ, er konnte sehr viele verschiedene Rollen spielen.
Ja.
Und er war einfach ein sehr guter Schauspieler, der aber eben gar nicht so speziell aussah, sodass er nur spezielle Rollen spielen konnte, sondern er war auch irgendwie ein Allerweltsgesicht auf eine gewisse Art, dann universell besetzbar war, ne?
Ja, aber dass er so auch so viel Fame trotzdem bekommen hat, das lag dann wirklich an seiner Schauspielkunst.
Genau.
Ja?
Ja.
Weil er an sich keine schillernde Optik hatte.
Genau.
Ne?
Ja.
Was lag denn bei dir daran, also dass du so ein Kinderstar wurdest? Warst du als Kinderstar eigentlich ein Idiot? Also da muss man doch durchdrehen, wenn man so erfolgreich ist und alle Mädchen bis 14. Ich weiß nicht, wir kennen uns ja fast so lange. Fast.
Ja, fast.
Weil ich weiß nicht, wo wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, bei einem gemeinsamen Freund aus Trier in Neukölln beim Dicken End, Andreas Dietsch, war das so? Ich weiß nicht, wo wir
uns kennengelernt
haben.
Ich glaube, durch Schnuck, oder?
Schnuck. Auf jeden Fall über irgendjemanden, den ich auch kannte. Ich glaube, fast der End. Egal. Es war jedenfalls so, dass wir uns privat begegnet sind und du hast damals keinen Alkohol getrunken, was mir extrem aufgefallen ist.
Ja.
Weil damals war kein Alkohol zu trinken hochverdächtig.
Ja.
Und anyway, ich weiß nur noch, dass du einfach keinen Alkohol getrunken hast und irgendjemand hat dann gesagt, dass du mal ein Kinderstar gewesen bist.
Ah.
So. Und dann habe ich sofort gedacht, der muss ja ein Arsch sein, der trinkt keinen Alkohol, was stimmt mit dem nicht? Dann, der war Kinderstar, hallo, der muss ja arrogant sein und so. Wie also, war das? Wie alt warst du, als du Star warst?
Als ich Star war, also ich habe diese Rolle damals bekommen, da war ich 16. Und dann war ich irgendwann 17 und immer noch Star. Und dann wurde ich immer älter. Aber die Zeit, wo ich glaube, wo das zum ersten Mal rauskam und es richtig dann für Furore sorgte, war ich 16. Und ich war kein Arsch. Der Vertrauenslehrer, Herr Pape, hat auf jeden Fall mal zu meinen Eltern gesagt, es ist erstaunlich, wie dieser Junge das verarbeitet. Da zeigt sich fast gar keine Wesensänderung.
Okay.
Ja, wirklich, ist so.
Also bei mir hätte es eine mega Wesensänderung ergeben, wenn mit 16, ich wäre tot. Ich wäre mit 17 tot gewesen.
Ja, nee, also das haben auch dann in Berlin einige Leute gesagt, dass ich dann einen Lebenswandel geführt habe, wo ich auf keinen Fall 30 hätte werden dürfen. Und dann habe ich aber irgendwann, wie du dann festgestellt hast, später, als wir uns kennengelernt haben, mit Alkohol aufgehört. Und dann lebe ich immer noch. Also mit 56.
Auch ohne Alkohol.
Auch ohne. Ja, sehr gut sogar. Ja?
Ja, ich ja auch. Du siehst auch gut aus, Hendrik.
Danke, aber ein bisschen blass, wie du schon festgestellt hast.
Ja, das stimmt.
Ja. Das stimmt wirklich. Das sieht jetzt auch, sehe ich jetzt auch. Man muss das.
Aber ich war gestern auf dem Solarium.
Ah, also, okay.
Ja.
Ist das eigentlich gesund, Solarium?
Ja, es gibt jetzt gesunde Solarien, weil die haben Hyaluronröhren. Deswegen, die machen jünger.
Ach
also
so.
Steht da an der Tafel. Das sind so Gesundheitsröhren.
Weil ich nämlich letztens beim Hautarzt war, Hautärztin, und die meinte, ich solle jetzt die ganze Zeit Sonnencreme benutzen. Immer.
Aha.
Weil, wenn man so helle Haut hat wie ich und eine Glatze, dann besteht die Möglichkeit, dass da eben dann Hautkrebs draus wird. Und deswegen soll man, das hat mir meine Tochter nämlich irgendwann gesagt, sie hätte eine Instagram-Influencerin, hätte sie zugehört und die meinte, man solle immer Sonnencreme benutzen. Und dann habe ich gesagt, so Quatsch, diese Instagram-Influencer, was sie alles erzählen, die wollen doch nur ihre Sonnencreme, von der sie gesponsert sind, verkaufen. Dann habe ich die Hautärztin gefragt, meint sie, nee, es stimmt. Man soll das auf jeden Fall tun und deswegen habe ich jetzt irgendwie so, halte ich mich ein bisschen zurück mit Sonne, aber ein bisschen Sonne könnte ich gebrauchen, wenn ich mich hier so
ansehe. Ja, ein bisschen, also Vitamin D und
ja,
so.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich sehe jetzt auch nur so braun aus, weil meine Zähne so weiß sind, weil die habe ich ja teuer gekauft, die Zähne.
Auf jeden Fall, Mensch, Sumi, das ist eine Investition, oder?
Genau. Was gibt's denn in Neukölln aktuell Spannendes?
Du bist ja schon, hast du mitbekommen, dass jetzt im Karstadt ein Lidl ist?
Unten?
Ja.
Im Karstadt am Hermannplatz?
Ja.
Wo diese fantastische Luxus-Lebensmittelabteilung war, vergleichbar mit der Delikatessenabteilung im KDW?
Nein.
Da ist jetzt ein Lidl drin?
Gar nicht, weil das Businessmodell Karstadt, das seit ungefähr 10, 15 Jahren sowieso niemand nachvollziehen kann, besteht unter anderem daraus, dass man eine eigene Lebensmittelabteilung hat, unten, aber im Erdgeschoss, wo die Post früher war, jetzt ein Lidl quasi eingebaut worden ist und Wände gezogen worden ist und da abgetrennt vom Karstadt sozusagen man reingehen kann von der Seite und die eigene Lebensmittelabteilung vom Karstadt unten, wo alles dreimal so teuer ist wie beim Lidl, aber noch existiert.
Ach Quatsch.
Ja,
dann haben wir ja zwei Klassengesellschaft kommt zusammen an einem Platz.
Richtig.
Das ist doch die klassische gesamtgesellschaftliche Abbildung wieder mal am Hermannplatz im Karstadt.
Genau.
Sehr gut.
Das ist also neu und ansonsten, nee, also egal wie die Welt sich verändert, am Cottbusser Damm oder am Hermannplatz verändert sich jetzt nicht so viel. Mhm. Hier bleibt alles stabil.
Ja, sehr gut. Ja, ich komme dann so um Ostern rum.
Mhm.
Und mal sehen. Ach übrigens, noch mal kurz zum Thema Starschnitt.
Ja.
Boris Becker hatte 19 Teile.
19?
Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, warum auch immer.
Und
er hatte 19.
Um dieses Trauma noch ein bisschen zu verstärken oder davon zu erzählen, Peter Ihlmann hat in seinem Buch geschrieben, dass er eigentlich Boris Becker haben wollte, der aber nicht kam und ich dann gekommen bin. Also.
Na, ja, also.
Ja.
Aber ey, ja, jetzt mal, ey, ohne Scheiß, wie man hier in Trier sagt. Du warst ja nicht nur Patrick Parkas. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie nur diese 6 Folgen Kinderstar warst oder Teenie-Star und danach nie wieder was gedreht hast.
Ja.
Also die Wicherts von nebenan.
Ja.
Da warst du der Sohn des Hauses oder was warst du da?
Genau, da war ich der Sohn, Andi. Mhm.
Und was Landarzt, gab's noch?
Landarzt, Eike. Dann war irgendwie, es kam eigentlich eins nach dem anderen, da war ein bisschen ein Jahr Pause, dann habe ich in den 90ern Gegen den Wind gedreht, 5, 6 Jahre.
Gegen den Wind, genau. Moment, Gegen den Wind war so eine Surfer, so ein Baywatch für
genau,
Arme.
Genau.
Okay, genau. Hattest du auch so ein Buddy und immer mit Badehose und Surfbrett? War das so?
Nee, Badehose am Surfbrett.
Okay.
Ich hatte nicht so ein Buddy wie die anderen. Aber
Hardy Krüger Junior, oder?
Hardy Krüger Junior, Ralf Bauer, genau, diese ganze Garde. Und genau, das habe ich ein paar Jahre gedreht. Dann habe ich Verbotene Liebe gedreht, 2 Jahre. Genau, ich war eigentlich dann so 15 Jahre dabei und habe ziemlich viel gedreht, muss man sagen, ja.
So, und jetzt machst du viel Synchron auch.
Ich mache viel Synchron. Ich habe mal mehr Synchron gemacht, aber ein bisschen mache ich auf jeden Fall immer noch, ja. Also es hat sich ein bisschen verändert auch Synchron. Durch, sag ich mal, Effizienzsteigerung. Es wird immer schneller.
KI.
Alles. Und es hat KI. Übrigens, was bei Synchron ganz interessant ziemlich reingehauen hat, ist, es gab letztes Jahr mal einen Streik der Drehbuchautoren in Hollywood wegen dieser KI-Sache. Sie wollten neue Klauseln in ihren Verträgen haben, dass quasi KI ausgeschlossen wird oder dass das berücksichtigt wird, irgend sowas. Und dieser Streik dauerte, glaube ich, 3 oder 4 Monate, bis sie sich geeinigt haben. Und in dieser Zeit wurde fast kaum etwas produziert, weil nichts geschrieben worden ist. Und diese ausbleibende Anzahl von Produktionen kam dann irgendwann, das war über den Sommer, und dann kam die irgendwann an, ich glaube, es war schon 2023 übrigens, kam dann irgendwann im November, Dezember in Deutschland an. Und ab dem Zeitpunkt hatten die Leute wirklich fast kaum noch was zu tun. Und es war eine dramatische Situation, muss man wirklich sagen. Und was seitdem auch ein bisschen geblieben ist, ist, dass die Produktionsfirmen sich damals gesagt haben, na gut, also wir haben jetzt gerade nichts und wenn, das lief aber trotzdem irgendwie, also produzieren wir nur noch so 30-35% der Serien, weil es geht ja auch mit weniger und wir können ja auch mal Sachen wiederholen von früher. Und das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, hat sich durchgezogen bis heute, weil es seitdem nie wieder so angezogen ist, der Synchronmarkt, wie er vorher war. Und das führt natürlich zu weniger Arbeit, aber ich muss fairerweise sagen, dass ich vorher schon ein bisschen weniger Synchron gemacht habe, weil ich durch meine andere Arbeit eigentlich auch relativ ausgelastet bin. Und also der Synchronmarkt in Berlin ist sehr, sehr professionell organisiert und er ist ein Tagesgeschäft. Das heißt, wenn man jetzt sich selber die Termine beschafft, dann wird man am Tag oder abends angerufen von den Aufnahmeleitern, die einem dann sagen, wo man morgens hinkommen soll.
Okay.
Und das ist aber nochmal automatisiert worden durch 2 so Portale, wo man seinen Kalender verwalten kann. Das heißt, man stellt seinen Kalender da auf und der muss man dann eintragen, wann man nicht kann. Ansonsten kann man immer gebucht werden. Und dann bekommt man eben abends eine E-Mail und du musst morgens da und da sein oder mittags, ne?
Okay.
Und wenn man dort zu viel sperrt, dann gucken diese Aufnahmeleiter irgendwann nicht mehr bei dir sozusagen in den Kalender, sondern bei anderen, die viel freier verfügbar sind. Und das war bei mir ein bisschen so. Und deswegen durch Training und Coaching, was ich ja hauptberuflich eigentlich mache, das sind ja auch mal lange Workshops, die ich da mache, da habe ich halt dann irgendwie irgendwann so viel gesperrt, dass es auf jeden Fall weniger geworden ist. Aber immer mal wieder kommt es. Und macht auch Spaß.
Coaching, weiter Begriff. Heutzutage, ich vereinfache mal wieder.
Ja. Ja.
Aber jeder Idiot, entschuldige, nennt sich Coach.
Mhm.
Und wenn der Idiot oder die Idiotin in der Lage ist, gute Videos von sich selbst zu machen, dann postet er das auf Instagram und ist Coach.
Mhm.
Was genau coachst du denn?
Ich würde dir übrigens bei dieser Bestandsaufnahme zustimmen.
Danke.
Es ist ja kein, genau, und mein Lebenslauf ist ja, dass ich von einem ungeschützten Beruf, nämlich der Schauspielerei, in den nächsten ungeschützten Beruf geschlittert bin, nämlich den des Coaches oder Trainers. Und angefangen hat das Ganze, dass ich irgendwann Ende der 2000er angefangen habe mit einem Freund von mir, den ich auf der Schauspielschule in New York kennengelernt habe, Jim, in Berlin Schauspieltraining anzubieten. Also diese Technik, die wir zusammen in New York gelernt haben, Anfang der 90er. Und das wurde dann irgendwann so intensiv, dass uns Menschen angesprochen haben, die außerhalb vom Schauspiel Präsenzsteigerung haben wollen, Speaker zum Beispiel, Leute, die auftreten und die irgendwie wissen wollten, wie kann ich denn ein bisschen präsenter wirken, wie kann ich denn irgendwie das Problem beheben, dass Menschen mir nicht zuhören. Und das haben wir dann gemacht und dann ging das irgendwann über einen weiteren Kumpel, dass ich bei Firmen so Kommunikationstrainings angeboten habe. Und dann habe ich das gemacht und habe dann aber festgestellt, dass Schauspielerei ja die Psychologie von einer bestimmten Seite beleuchtet. Und Psychologie sozusagen die mentale Verfassung oder die psychologische Aufstellung des Menschen von einer ganz anderen Seite. Also in der Schauspielerei kommt es ja nur auf den Ausdruck an und darauf an, wie etwas wirkt sozusagen, wie jemand etwas tut. Das ist ja das, was bei der Schauspielerei wichtig ist und bei der Psychologie eben warum. Und deswegen habe ich nochmal eine Zusatzausbildung gemacht und bin dann irgendwie in dieses komplette Training und Coaching reingerutscht, das sich nicht nur noch mit Schauspielerei befasst. Aber Schauspielerei ist immer noch mein Haupttrainingsgebiet und das ist auch gut so, weil was mich so ein bisschen nämlich stört beim herkömmlichen Coaching, also ne, ist, dass man Probleme löst und Menschen dann irgendwie ja besser durchs Leben kommen. Das ist aber total uninteressant für die Schauspielerei. Also ich habe letztens mal, als ich mit so einem Pärchen gearbeitet habe, ich mache auch mit einer Kollegin zusammen Improvisationsworkshops, die haben eine Szene gespielt und dann habe ich zu denen gesagt danach, wisst ihr, ihr habt die Szene jetzt so gespielt, als ob ihr ein Pärchen seid, nach einer sehr erfolgreich durchgeführten Paartherapie. Und jetzt möchte ich gerne, dass ihr diese Szene spielt, bevor ihr zu dieser Paartherapie geht. Und das war die wesentlich bessere Szene. Und das beschreibt so ungefähr das, was ich meine. Also es ist zwar schön, Menschen auch dabei zu helfen, wenn sie einfacher durchs Leben kommen, aber wo ich herkomme, Schauspielerei, da geht es halt darum, dieser innere Zwiespalt des Menschen, diese innere Reibung des Menschen und die nach außen stellen.
Dazwischen,
absolut.
Dazwischen.
Das ist es. Dazwischen, was brennt zwischen Menschen und all das, was eben dann gezeigt wird in Filmen, dieses pure Leben sozusagen. Das ist das, was mich am meisten interessiert, muss ich sagen. Und da versuche ich auch diese ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen ich arbeite, auch immer hinzubringen. Und das übrigens wird mit der Zeit auch immer ein bisschen schwieriger, weil natürlich die Konfliktfähigkeit von Menschen so ein bisschen bei der jüngeren Generation, merke ich das auf jeden Fall, dass sie ein bisschen schwindet und die Menschen auch nicht mehr so gerne in den Konflikt gehen. Das kann verschiedene Gründe haben.
Ja,
vielleicht gibt es zu viele
Konflikte. Erlebe ich auch so.
Gibt es zu viele Konflikte oder aber die Welt ist natürlich auch ein bisschen, hat sich so entwickelt, dass immer weniger Konflikte ausgetragen werden und die raue Seite so ein bisschen verschwindet an Menschen. Ich meine, wir sind ja zu einer Zeit nach Berlin gekommen, wo man, also bei jedem Bar oder
wo
Restaurant.
Wo man noch ficken, saufen und das alles sagen konnte.
Absolut. Und bei jedem Restaurantbesuch man da irgendwie quasi ums Überleben kämpfen musste vor dem Kellner
Richtig.
Oder der Kellnerin. Genau. Und das ist natürlich so ein bisschen.
Und da sind wir wirklich bei so einem Thema, wo du sagst, dass so die Konfliktfähigkeit so ein bisschen abhanden zu kommen scheint. Und diese ganze Diskussion um Piscines macht mich sehr müde.
Ja.
Und ob ich jetzt gendere oder nicht gendere, das kann ja jedem persönlich überlassen sein. Weißt du?
Exakt.
Und es wird so wahnsinnig viel Energie und Zeit aufgewendet für Scheinkonflikte. Mhm. Aber für diesen echten Konflikt, es ist irgendwie, es scheint so unschick geworden zu sein, dass zu Hause mal was an die Wand geschmissen werden muss, weil sich gerade jemand wahnsinnig wütend ärgert oder so. Ja. Und das ist für mich sehr gefährlich. Ich habe da ein bisschen Angst vor, weil das ist so amerikanische Kacke, so dieses hey, it's so nice, everything's okay and you're okay and I'm okay und so ist es ja gar nicht.
Auf ja? keinen Fall.
Und ich habe ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr viel Angst vor diesem konfliktlosen Miteinander, weil das kann nicht stimmen, weißt du?
Ich glaube auch nicht, weil Menschen schon sehr, also ich glaube schon, dass Menschen Wesen sind, die ursprünglich natürlich sehr aufeinander angewiesen sind und auch in Gruppen leben und auch in diesen Gruppen natürlich miteinander auskommen müssen und auch wollen übrigens. Aber es kommt eben immer auf den wirklichen, ehrlichen, zwischenmenschlichen Austausch und die Energie an. Und das definiert jeder Mensch eben anders für sich. Und da sind sicherlich auch soziale, gesellschaftliche Entwicklungen daran beteiligt, dass das Empfinden dafür sich verändert und man eben schon sehr früh einen Konflikt empfinden kann, wo andere noch gar keinen Konflikt empfinden und auch die Konfliktlösung. Also bei der Hälfte der Konflikte habe ich eben nicht das Gefühl, die ich so miterlebe, dass er wirklich gelöst ist. Sondern weil eben dieses Moment des, man öffnet sich und schreit sich auch mal an, dann eben nicht mehr ausgetragen werden kann, weil vorher schon eigentlich die Interaktion aufhört. Und da sind Kulturen auch ein bisschen unterschiedlich, auch Kulturen zum Beispiel unterschiedlich. Und man wird sehen, wo das dann hinführt.
Ja, also sowieso, wo das alles hinführt. Da bin ich gleich wieder bei Donald Trump. Aber es ist nicht alles schlecht in Amerika. Ich habe mir, wann war das? Letzte Woche, die Oscarverleihung?
Die war Sonntag.
Ja, ist noch vor ein paar Tagen.
Genau.
Ja, so. Und da musste ich auch an dich denken, weil ich ja wusste, dass wir sprechen.
Ja.
Du hast doch mal einen echten Oscar. Also nicht so, ich habe auch so einen Oscar zum Hinstellen aus Plastik. Ja, der steht bei mir im Wohnzimmer auf dem Sideboard.
Ja.
Aber du hast mir irgendwann mal gesagt, das Ding ist schwer.
Ja.
Wenn du das und deswegen weiß ich, dass du tatsächlich, du warst mal bei Roland Emmerich eingeladen.
Ich war bei Roland Emmerich eingeladen, aber der hat, glaube ich, nie einen Oscar bekommen. Aber wir waren vorher, also wir waren in Los Angeles mit einem Freund, haben wir Jim besucht. Und
den Typen, der mit dir diese ersten Seminare gemacht hat.
Richtig, aber bevor er nach Berlin gekommen ist, in Los Angeles hat er da gewohnt. Und ich habe aber mit Werner, einem anderen Kumpel von mir, habe ich bei... Kamera Werner, richtig, du erinnerst dich.
Ja.
Und haben wir bei einem Freund oder über ein paar Ecken bei... Robert Richardson gewohnt. Robert Richardson ist der Kameramann von Tarantino und von Oliver Stone. Also der eigentlich einer der besten, bekanntesten Kameramänner überhaupt der letzten 30 Jahre. Und wir gehen in diese
Sag
Villa.
Sag den Namen doch nochmal.
Robert Richardson.
Robert Richardson.
Hat also fast alles von Oliver Stone und von Tarantino gemacht. Und es gab die Übergabe zu dieser Villa in Los Feliz in Los Angeles und uns wurde instruiert, ja, da und da und da, ihr dürft das und das, aber ihr dürft auf keinen Fall in Roberts Büro. Und das war so ein ganz kleines Büro. Mit
Also entschuldige, aber Robert war nicht da,
nee,
ihr hattet aber einen Schlüssel zu seinem Haus.
Wir durften da wohnen, weil Werner kannte seine Freundin Kathi und die waren in Mexiko über Weihnachten. Und wir sind da also rein und ihr dürft auf keinen Fall in Roberts Büro. Nun war es aber so, dass in Roberts Büro der einzige Internetanschluss war. Und es hat also genau 5 Minuten gedauert, bevor ich in Roberts Büro war. Und ich hatte erstmal meinen Laptop angeschlossen, damals noch mit Kabel natürlich. Und setz mich so hin und lehne mich so zurück in diesem Ledersessel am Mahagoni-Schreibtisch und guck so hoch. Und da sehe ich auf dem Board einen Oscar stehen.
Wow.
Und ich denke, das gibt's doch nicht, oder? Aber ich wusste natürlich, dass er Kameramann ist. Also hatte ich gedacht, das kann natürlich sein. Ne? Und ich stehe auf und greife mir dieses Ding und denke, ey, das ist ein echter Oscar. Und dann gucke ich drauf. 1997 für JFK.
Er war der Kameramann von JFK.
Von Oliver
mit
Stone.
Mit Kevin Costner.
Ja. Genau. Dafür hat er seinen ersten Oscar gewonnen. Und ja, ich kann bestätigen, das Ding ist wirklich sehr, sehr schwer. Und relativ klein eigentlich, fand ich auch. Dafür sehr schwer. Und ja, es war mein Erlebnis mit dem Oscar. Näher bin ich dem Oscar nie gekommen. Persönlich als Schauspieler. Aber immerhin bin ich ihm näher gekommen. Und eine andere Anekdote war noch wirklich sehr lustig. Ich habe mir das Haus erkundet und da war so eine Doppelgarage in dem Haus. Diese Doppelgarage, da standen aber keine Autos drin, sondern das war quasi eine Videothek. Da war nämlich ungefähr, lass mich nicht lügen, 20.000 DVDs drin. Oder lass es 10.000 sein. Es war wie eine Videothek. Es war jeder einzelne Film der letzten 50 Jahre auf DVD in dieser Garage drin. Und habe ich erstmal geglotzt, ne? Und
Wahnsinn.
Also das war wirklich lustig, muss ich echt sagen.
Aber war da nicht irgendwas auch mit Roland Emmerich?
Ja, auf jeden Fall. Genau, das war wirklich, weil Jim wiederum bei Roland Emmerich ihn irgendwie kennengelernt hat, ich weiß nicht wodurch, er dann bei dem Film The Day After Tomorrow, also er hat irgendwann mal bei Roland im Gartenhaus gewohnt und ich habe keine Ahnung warum, aber Jim hat schon immer eine Fähigkeit gehabt, sich irgendwie überall so reinzudrängen oder zu wursteln und dann hat Roland zu ihm gesagt, ey, du kannst doch das Making-of von The Day After Tomorrow machen, als Producer. Das hat Jim auch gemacht, hat ein Interview dann auch da gemacht, hat das Making-of produziert, von dem später ein Kritiker gesagt hat, es sei das schlimmste Making-of, was jemals von einer Hollywood-Produktion auf einer DVD gelandet wäre. Und das hat aber dazu geführt, das war 2004, das war, weiß ich noch ganz genau, Los Angeles, das war damals dieser Weihnachten, wo der Tsunami war in Thailand.
Und,
Ja. Genau, und wir waren aber zu dem Zeitpunkt bei Roland Emmerich auf der Weihnachtsparty und war genial. Also es war, dieser ganze Los Angeles Urlaub war eigentlich nur ein von Party zu Party gehen. Dann war da noch Xavier, so ein Innendesigner-Freund von Werner und Jim, der dann auch wieder Leute kannte und es war wirklich
traumhaft.
Absolut. Es war wirklich, das waren tolle 3 Wochen, muss ich sagen.
Geil. Hast du noch irgendwelche Berühmtheiten gesehen oder angefasst oder so?
Auf der Party waren noch 1, 2, aber es war mehr so eine Producer-Party, also Leute, die jetzt nicht so famous sind, sozusagen berühmt, ne? Aber ich kannte auf jeden Fall die Namen, ne? Weil ich wusste, dass sie schon einige Filme und so produziert haben, aber auch das hat mir jetzt nicht, obwohl ich damals ja noch aktiver Schauspieler war, hat mir auch nicht geholfen dann letztendlich.
Okay. Warst du eigentlich auch im Valentinstüber bei uns in der Neuköllner Kneipe, als Quentin Tarantino Silvester mit uns gefeiert hat?
Jo, 2008 auf 2009.
Ja, war das so?
Ja, war ich da und er war dann da, ich habe ihn gesehen, genau. Und da war ich auch dabei.
Ja, ich habe am Freitag eine Lesung und ich habe ja mal angefangen, so ein Buch mit Berlin-Geschichten zu schreiben.
Ja.
Die hat bisher noch keinen Verlag haben wollen, obwohl ich ein paar Freunde habe, die Verlage betreiben, trotzdem nicht.
Okay.
Aber du hast damals zu mir gesagt, als ich so richtig engagiert gesagt habe, ich schreibe jetzt ein Buch, habe ich dir, glaube ich, als einzige Mal eine Leseprobe geschickt und du hast dich auch nie wieder gemeldet. Und hast, glaube ich, aber zu mir gesagt, dass du einen Zeitungsartikel in der Berliner Zeitung gelesen hast, ein Interview mit mir, dass ich so schreiben soll, wie ich in diesem Interview gesprochen habe.
Absolut.
Und das habe ich danach gemacht. Und jetzt habe ich halt so eine Handvoll Berlin-Geschichten, unter anderem die mit Tarantino, die ja alle stimmen und erzählt werden wollen, aufgeschrieben. Und am Freitag mache ich eine Lesung. Ich bin ganz aufgeregt.
Sehr gut.
Und da kommen bestimmt 30 Leute oder so, weil hier ist ja alles klein. Hier kennen mich ja dann alle.
Ja.
Und bin ich mal gespannt, was da passiert. Also.
Aber ich kann mich erinnern, dass ich dir, wie man das so heute so schön sagt, Feedback gegeben habe zu dem, was du geschrieben hast. Ich habe schon gesagt, dass ich glaube, dass das Potenzial hat. Und genau das habe ich ja geschrieben, dass du, so wie in dem Interview, wenn du solche Geschichten schreibst, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das niemanden interessiert.
Ja, ich weiß es nicht. Ich werde es mal sehen. Ich bin mal gespannt. Genau. Also wenn die Leute, die dann zum Zuhören kommen, ich habe auch ein paar Anreize geschaffen. Es gibt Wein umsonst von sehr guten Weingütern aus Riol an der Mosel.
Ja.
Und ein toller Musiker, Jimmy Berlin, der wirklich ein richtig toller Typ ist. Und da kommen halt schon ein paar so. Ne? Ich habe Anreize geschaffen.
Und Jimmy Berlin, der lebt in Trier jetzt? Nee.
Ja, genau.
Okay.
Der hat schon immer in Trier, hat aber mal bei mir in Berlin im Simon & Simon, in einem meiner ersten illegalen Clubs,
es
mal groß zu sagen, in Friedrichshain, das war auch 2004, glaube ich.
Ja, da war ich doch, Simon-Dach-Straße.
Da warst du natürlich in unserem Wohnzimmer da,
richtig,
wo immer sehr konspirative Sachen passiert sind.
Da hat sich doch die Band Deutscher Mädels gefunden. Im Simon & Simon, ja.
Ja, und da merkt man schon am Namen, dass ich nicht nur narzisstisch geprägt bin, sondern die Straße, in der Club war, hieß ja Simon-Dach-Straße.
Richtig, ja.
Meine Schwester Uli Simon hat mir das Geld geliehen.
Ja.
Und ich heiße ja auch Simon. Und es gab eine gleichnamige Fernsehserie aus den 70ern, die hieß Simon & Simon.
Richtig.
Also. So, und in diesem Club hat sich eure Band begründet, die hieß BDM.
Richtig.
Da wart ihr ja auch sehr, sag ich mal, experimentell unterwegs. Kann man euch noch googeln? Gibt es da irgendwas im Netz, bei YouTube oder so?
Bei YouTube auf jeden Fall. Bei YouTube gibt es noch ein paar Sachen, genau. Okay. Ansonsten nichts mehr. wie das so ist bei Ehen, die bitter enden.
Ah ja, stimmt.
Da muss ich zu sagen, ich war eine Zeit lang wirklich, glaube ich, Tag und Nacht im Simon & Simon, weil ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann nachmittags da war und Michi und Jensus gesehen habe, wie sie geprobt haben und Jensus sich auf dem Boden windete zu einem Akkordeonspiel von Michi und irgendwelche Laute von sich gab und ich dachte, wow, das ist einfach, das hat Potenzial. Und ich die beiden dann gefragt habe, braucht ihr noch jemanden? Und das war ein Montagnachmittag, das weiß ich ganz genau. Ich weiß nicht, warum Simon & Simon da schon auf hatte, aber es war so. Und das führte zur Gründung von BDM. Und wir blieben auch erstmal dabei, Keyboard, Gitarre und Gesang. Ohne Schlagzeug, ohne Bass. Und 10 Jahre ging das Ganze, von 2004 bis 2014. War eine krasse Zeit und möchte ich aber auch nicht missen. In meinem Lebenslauf.
Ja, das war auch echt, es war für mich als Fan, als Groupie, ich bin ja dann auch, also ich war immer sehr genervt von dieser Performance eures Frontmanns Jensus, weil Jensus deutlich noch narzisstischer war als ich.
Ja.
Und Jensus wirklich permanent sich am expressiv gestalten war.
Ja.
Und das hat mich irgendwann wahnsinnig genervt. Und der war halt rund um die Uhr kreativ und wahnsinnig anstrengender Typ.
Ja.
Auch lieb irgendwie, aber wahnsinnig anstrengend. Und ich bin zu jedem zweiten oder dritten Konzert von euch gegangen.
Ja.
Mit Freunden aus der Pfalz, der Sandy, die war dann länger noch Fan.
Ja.
Und ich wollte nie hingehen und immer, wenn ich dann da war, dachte ich, ich bin Teil von etwas ganz Besonderem. Weißt du? Das war trotzdem, obwohl ich mich dagegen gewehrt habe und das einfach auch scheiße fand, also trashig und böse und nervig, war die Band Deutscher Mädels im Grunde ein mega Dazwischenprodukt. Ja, und es war wirklich was ganz Besonderes. Und wenn man das noch googeln kann, bitte googelt das mal. Mhm. BDM, Band Deutscher Mädels. Es gab sogar einen Wikipedia-Eintrag, glaube ich, mich erinnern zu können.
Ja, weiß ich, kann sein, ja. Weiß ich nicht ganz genau. Aber es steht auf jeden Fall in meinem Wikipedia-Eintrag, dass ich da mal Gitarre gespielt habe.
Okay. Wer hat denn Lust, über mich mal einen Wikipedia-Eintrag zu machen?
Oder?
Weil das gibt's bei mir noch nicht.
Ja.
Also hiermit sind alle jungen Menschen, die mich toll finden, also alle 5, aufgerufen, einen Wikipedia-Eintrag zu gestalten.
Genau.
Anyway.
Weil selber macht man das nicht, weil das liest man dann, wenn man es liest, merkt man es sofort, wenn es jemand selber gemacht hat.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Finde ich auch. Mhm. Und ich glaube auch nicht mehr alles, was bei Wikipedia steht. Nicht mehr alles.
Nein, das war sowieso, glaube ich, noch nie so, aber...
ich aber, weiß auch.
Aber ja.
Ja, Amerika, Amerika. Ist Amerika noch das gelobte Land?
Das weiß ich nicht, ob es das jemals war, aber auf jeden Fall habe ich lange Jahre in Amerika verbracht. Ich habe da meine Ausbildung gemacht. Ich war vorher mit meinen Eltern sehr viel...
Moment, deine Ausbildung? Was hast du in Amerika gemacht?
Schauspielausbildung habe ich gemacht in Amerika, 2 Jahre lang. In New York von 89 bis 91 habe ich 2 Jahre in New York gewohnt. Ich habe mit meinen Eltern, glaube ich, seit meinem 9. Lebensjahr sind wir jedes Jahr in Urlaub gefahren, weil mein Vater ein absoluter Amerika-Fan war, USA-Fan war. Okay. 5, 6 Jahre, bis Mitte der 80er bin ich da wirklich jede Sommerferien hingefahren. Also ich bin sehr stark geprägt worden durch dieses Land, muss ich sagen. Und daher glaube ich, glaube nach wie vor an dieses Land und ich glaube auch an die Menschen, die da leben. Ich habe die kennengelernt als sehr zuvorkommend. Ich erinnere mich noch an meine Mutter, die immer gesagt hat, oh, ist das toll, man geht hier in ein Restaurant mit kleinen Kindern, die schreien in Deutschland und es wird immer gesagt, leise, leise, leise. In Amerika kommen die auf einen zu und sagen, hey, wir haben was zu spielen für dein Kind. Was will er denn haben? Was will sie denn haben? Willst du das haben? Willst du was zu malen haben? Willst du das haben? Willst du ein Eis oder was weiß ich? Also eine völlig andere Herangehensweise. Und ich weiß noch, wie meine Mutter geschwärmt hat von der Einstellung dieser Menschen dort. Und ich habe es so kennengelernt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, es gibt natürlich alles dort und es schwelen sicherlich mehrere Herzen in der Brust der Amerikaner. Aber diese Seite werde ich auf jeden Fall nicht vergessen, bei dem, was jetzt mit dem Land passiert.
Mhm. Ja, darf man ja irgendwie auch nicht, ne? Nee. Und ich bin ja populistisch unterwegs, aber nur wegen der Schnelligkeit, aber nicht, weil ich wirklich so unterwegs bin und vereinfache mir dann immer alles, ne? Mhm. Aber ja, und die Schwarz-Weiß-Sozialisation ist halt genau. So, ne? Und ich kann erst dann wieder auf die Leute gucken im Einzelnen. Mhm. Das klingt mir immer erst, wenn ich da durch bin. Aber ich habe zuerst erstmal nur fette Menschen, die sich Hörner aufsetzen, die rumschreien, die sich abgehängt fühlen, die dumm sind, weißt du so, auf dem Schirm. Ne? Und als Obama Präsident war, hatte ich halt lauter gut aussehende Menschen mit dunkler Hautfarbe, die alle sportlich, offen und total cool sind und Understatement. Ganz ehrlich, das Establishment ist auch heutzutage nicht mehr gefragt. Mhm. Ja? Und ich will das Establishment so auch nicht mehr haben. Mhm. Unsers.
Ja. Ja. Also uns eigentlich.
Ich will uns nicht mehr haben.
Ja, genau. Das ist es.
Ja. Ich will nur noch mich haben und Klaköre.
Genau. Und es gibt doch diesen einen Spruch, den Woody Allen in dem Eröffnungsmonolog von der Stadtneurotiker sagt, der aber eigentlich von Groucho Marx ist, ich würde nie einem Club angehören wollen, der mich als Mitglied aufnimmt.
Ja, sehr genau. Gut. Sehr gut.
Und als zweites hat er doch noch diesen Witz irgendwie, dass zwei ältere Damen sich in einem Altersheim unterhalten und sagen, die eine sagt irgendwie, mein Gott, ist das Essen wieder schlecht heute. Und die andere sagt, ja, und dann auch noch so kleine Portionen. Das erzählt auch viel über Menschen.
Aber apropos Handelskrieg, ja?
Apropos Handelskrieg, genau. Apropos Man denkt ja heutzutage nur noch in solchen Kategorien.
Auf jeden Fall. Apropos Handelskrieg. In Kanada, die Kanadier werden mir immer sympathischer. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Haben auch einen sehr gut aussehenden Premierminister.
Ja, und die Kanadier, habe ich heute im Frühstücksfernsehen gesehen, muss ich unbedingt anbringen, haben jetzt so eine App entwickelt, wo sie am Supermarktregal scannen und sofort sehen an ihrem Handy, ob das Produkt aus Amerika kommt oder nicht. Und so können die Kanadier die amerikanischen Produkte jetzt zip, 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 ganz schnell einfach ins Regal zurückstellen.
Absolut.
Wenn sie, das finde ich doch geil.
Wahnsinn.
Das finde ich super.
Aber auch irgendwie
das
völlig.
Das ist Kanada.
Aber ist das nicht alles total verrückt? Ich habe heute irgendwie gelesen, so ich weiß nicht mehr, welches Land will jetzt 100% Strafzölle auf Teslas erheben? Habe ich heute gelesen. 100%. Ey, die Welt ist wirklich crazy.
Das ist echt absurd. Das ist richtig. Das ist, es wird immer absurder. Ja. Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag war auch bei mir im Gespräch. Und Jörg hat sowas Ähnliches gesagt wie, man denkt immer, jetzt ist so ein Maß erreicht. Nee. Verrückter wird's nicht. Und schwupp ist das neue Ding da.
Schwupp hat man sein Handy angemacht und kriegt wieder eine neue Meldung von Donald Trump. Was er wieder gemacht hat als nächstes, oder?
Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Und ich merke immer, ab einem gewissen Punkt finde ich es besser, im Kleinen, also wieder ins Kleine zurück und im kleinen direkten Umfeld es einfach anders zu machen. Genau. Wenn das nämlich dann jeder macht, also weiß ich, ist naiv, aber dann wird es besser.
Ich glaube auch, dass man selber im eigenen Umfeld am meisten erreichen kann. Ich mache ja übrigens auch Workshops an der VHS Friedrichshain-Kreuzberg.
VHS bedeutet Volkshochschule.
Richtig. Volkshochschule. Erwachsenenbildung. Und sogar Schauspiel mache ich da und auch andere Workshops. Okay. Und was dort famos ist an der VHS, ist, dass sich eine Gruppe von Menschen trifft, die aus so unterschiedlichen Bereichen, Bubbles der Gesellschaft kommt, die sich sonst niemals treffen. Du hast dort, also wenn ich zum Beispiel einen Schauspielworkshop gebe, dann kommt da so ein ukrainischer Programmierer, der 2018 hergekommen ist, zusammen mit einem Russen, der vor anderthalb Jahren hergekommen ist. Dann haben wir noch komplett ausgebildete Schauspieler, die diese Technik, die ich lehre, mal kennenlernen wollen. Dann gibt es einen Hochschulprofessor aus Weimar. Es gibt eine ehemalige Polizistin, die ihren Dienst nicht verkraftet hat und nun früh pensioniert ist und auch nebenbei Psychologie studiert und dort auch Workshops gibt. Dieses Spektrum ist unglaublich, dass du an der VHS triffst, und diese Menschen für eine Woche zusammenzubringen und sie auch mit dieser Technik, die ich lehre, wirklich zum Kommunizieren zu bringen und zum Miteinander reden bringen, finde ich, ist ein Beitrag zur Gesellschaft. Und das möchte ich auf keinen Fall missen. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis jedes Mal, weil du auch so viele verschiedene Meinungen mitbekommst. Und diese Menschen müssen für diese eine Woche, weil sie nämlich auch wissen, dass es VHS ist, das heißt, jeder kann sich anmelden, sie können sich nicht beschweren über irgendetwas. Diese ewige Meckerei, die du in Workshops hast, die gibt's da überhaupt nicht. Und das ist ein Konzept, was ich auf jeden Fall extrem interessant finde.
Oh ja, und das ist immer das, was ich ja auch mit meinem Dazwischen Podcast genau. So ein bisschen, oder mit, was als Simi Will ja schon Thema war, da wo eine Irritation erzeugt wird, wo du nicht genau weißt, was macht der andere jetzt, was sagt sie jetzt dazu, wo du es einfach nicht berechnen kannst. Und dann nützt dir dein ganzes, möchte gern intellektuelles Bubble-Wissen wenig, weil du in dem Moment im Jetzt und Hier bist und die gesagten Dinge anders aufnehmen kannst.
Ja.
Oder anders zuhören lernst.
Ich glaube, was mich am meisten zurzeit verzweifeln lässt, ist dieses Übersetzen von Meinungen oder Haltungen, die nicht zum eigenen Glaubenssatz passen. Diese automatische Übersetzung in das eigene, also entweder höre ich gar nicht mehr zu oder ich übersetze es so, dass es passt, und keinerlei Auseinandersetzung mehr damit stattfindet, was eventuell an der eigenen Haltung nicht stimmen könnte oder was, dass man die mal hinterfragt sozusagen. Das finde ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war. Ich habe das früher nicht so kennengelernt. Ich fand, dass man früher mehr miteinander diskutiert hat, auch unterschiedlicherer Meinung war. Und du äußerst eine bestimmte Haltung oder bekennst dich zu einer Sache sozusagen. Und auf der anderen Seite merkst du sofort, wie innere Argumente aufgefahren werden, um das total zu abzuwerten zum Beispiel. Oder eben, ja, brauchen wir auch nicht weiterreden, dann ist das eben deine Meinung und meine Meinung ist eben so und fertig. Und das war früher nicht so.
Ich glaube, dass Corona einiges damit gemacht hat oder das beschleunigt hat oder das sichtbar gemacht hat, was sich da verändert. Dass uns da Diskussionsfähigkeit abhandengekommen ist.
Genau.
Oder so.
Dafür gäbe es sogar eine Erklärung. Und zwar ist die folgendermaßen. Also unsere Glaubenssätze werden ja sehr früh gebildet. Und zwar durch unsere Prägung, durch unsere Eltern, durch die Umstände, in denen wir aufwachsen. Also entweder Menschen, die uns stark beeinflussen, die uns erziehen, die uns großziehen, von denen übernehmen wir erstmal eine Sicht auf die Welt. Weil wir haben ja keine andere. Als Kind von 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren ist ja das, diese Einheit, das alles, was wir haben, um uns einen Reim drauf zu machen, wie diese Welt funktioniert. Und dann irgendwann, also wenn wir in die Schule kommen, werden die das erste Mal geprüft, diese Glaubenssätze, weil wir mit anderen Kindern zu tun haben, die mit komplett anderen Glaubenssätzen aufwachsen. Und dann ist unsere Fähigkeit, und diese Glaubenssätze zu überprüfen, gefragt, indem wir halt den anderen zuhören und darüber nachdenken. Was könnte das auch eine Option sein oder auch nicht? Das hängt wieder davon ab, wie stark die geprägt sind. Und das hängt wieder davon ab, wie sehr wir quasi schon als Kind uns erlauben durften oder uns erlaubt worden ist, auch mal eine andere Meinung zu haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn jetzt unsere Fähigkeit nicht besonders groß ist, unsere Glaubenssätze zu überprüfen und sie eventuell neu zu schreiben, dann suchen wir uns eventuell auch Menschen, die die gleichen Glaubenssätze haben, wo sie auf keinen Fall in irgendeiner Weise in Gefahr geraten oder in Gefahr geraten, widerlegt zu werden. Und das ist nochmal, glaube ich, extrem verschärft worden durch Social Media. Weil hier schon durch den Algorithmus wir uns gar nicht erst mehr unsere Peer Group suchen müssen, die exakt so denkt und fühlt wie wir und wo wir ständig Bestätigung bekommen, sondern durch den Algorithmus nichts anderes gemacht wird, als entweder, also ich glaube, zwei Dinge gibt es bei diesen Algorithmen. Erstmal werden die Sachen zugespült, die wirklich nur in deine Richtung gehen, wie du denkst und wie du fühlst und welche Haltung du hast. Das heißt, sie wird ständig bestätigt und je stärker sie bestätigt wird, desto fester glaubst du auch daran und je schwerer fällt es dir, wenn du eine andere Meinung begegnest, diese auch zu akzeptieren. Und das Zweite ist, das habe ich jetzt das Gefühl, ich bin ja einer der wenigen übrigens noch, der auf Twitter ist und ich nenne das auch Twitter, Elon, nach wie vor und da ist es aber auch so, dass ich extrem rechtspopulistische Sachen zugespielt bekomme, wo ich mich die ganze Zeit drüber aufrege sozusagen. Also nicht nur eigene Meinungen, Haltung, sondern auch gegenteilige, die mich eigentlich eher so zum Kochen bringen innerlich. Also beides funktioniert. Aber ich glaube, diese fehlende und auch vor allen Dingen, was beim Social Media nicht stattfindet, ist, dass wir uns mit Mimik, Gestik, Haltung, also wir kommunizieren ja gerade miteinander über Mimik, über die Art und Weise, wie wir reden, wir hören zu, wir können eventuell aufeinander zugehen, wir können anders reden, wir können unseren Ton verändern, einfühlsam reden und versuchen, unseren Punkt klar zu machen. Das alles funktioniert digital nicht, weil wir nur schreiben. Und deswegen ist jeder Satz, das war ja früher, mit SMS fing das an, mit Briefen früher auch
Gott,
schon
ja.
Natürlich.
Da hat man sich aber noch irritiert, da war man aber noch irritiert.
Genau.
Denk dran, nicht im Suff, schick ihm keine SMS, er versteht's doch nicht.
Richtig.
Er könnte es missverstehen.
Ja, genau.
Da hatten wir noch dieses Bewusstsein und ich habe trotzdem die SMS rausgeschickt, weil 2,5 Promille.
Anyway. Genau.
Nein, aber ja.
Und ich glaube,
da war man sich der Missverständnisgefahr bewusster.
Genau.
Auch noch.
Und was wirklich ein absoluter Skandal ist, also wenn man sich das jetzt so vergegenwärtigt, und es gibt ja wirklich einige Menschen, Forscherinnen und Forscher, die wirklich sagen, also Social Media, es gibt unterschiedliche Befunde, also die einen sagen, es hat doch nicht so den krassen Einfluss, wie man denkt, andere sagen doch, es hat einen sehr, sehr nachhaltigen Einfluss auf die Gesellschaft und dass wir von der Politik, also wirklich vollkommen schutzlos dieser neuen Technologie sozusagen ausgeliefert sind, in Anführungsstrichen, ohne dass es großartige Gesetze oder Regularien gibt dafür, wo alles reguliert ist in Deutschland. Das Klassenzimmer meiner Kinder wurde vor 2 Jahren umgebaut. 372 Auflagen mussten erfüllt werden. Aber du kannst theoretisch alles posten, was du willst, dass sämtliche Gesetze in Deutschland verletzt und es wird nicht wirklich verfolgt. Also das ist wirklich ein Zustand, der eigentlich nicht geht, ne?
Ja. Ja, obwohl ich Mitte der 90er war ich ja mal mit so einem IT-Crack, Armin, schöne Grüße, zusammen, der jetzt auch IT-Unternehmer ist, 70 Angestellte hat und Berater ist von Politik und so weiter. Und ich weiß, dass Armin damals, 95, immer gesagt hat, wie wichtig das ist. Wir müssen dafür sorgen, dass das quasi apolitisch bleibt, das Internet. Mhm. Es muss frei bleiben. Damals war die Rede davon, wir brauchen ein freies Netz. Es darf nicht Zensur geben im Netz. Ne? Mhm. Das war damals der Stand der Dinge. Mhm. Ne? Und jetzt heute gehöre ich auch zu denen, wo ich sofort Angst kriege, weil jetzt mit Zuckerberg und wie sie alle heißen, dass da jetzt plötzlich Schutz gebraucht wird und wahnsinnig viel Schutz und wir haben den gar nicht im Netz.
Null, genau.
Und also kein Regularien, nichts, null. Was in irgendeiner Form, ja, ich finde das gruselig. Mhm. Ja, die sich für politisch korrekter halten oder die eine Haltung haben, sagen, ich gehe da weg. Nee, das darf auch nicht sein. Wenn die Leute da weggehen, die sagen, mir ist nicht egal, was mit der Gesellschaft ist, dann darf ich da auch nicht weggehen. Mhm. Finde ich.
Ist keine Lösung, denke ich auch.
Nee. Also, ja. Und wenn selbst Richard Gere nach Spanien auswandert, das kann doch keine Lösung sein.
Stimmt, habe ich auch letztens mitbekommen. Ja.
Oder?
Ja,
Spanien. Und er ist nicht der Einzige, die kommen jetzt alle.
Ja, hier, heute gelesen die Statistik, Amerikaner, die britische Staatsbürgerschaft beantragen, 200% oder 300 seit letztem Jahr hochgegangen in die Höhe. Also
Wahnsinn.
Ja, klar, ist logisch. Also die Leute haben ja auch Angst. Ich habe noch Freunde aus New York, ne? Mit denen stehe ich in Kontakt und einer hat mir ja gesagt, ich weiß gar nicht, was passiert. Ich meine, nachher irgendwann frieren die unsere Bankkonten ein oder was weiß ich. Also mittlerweile trauen die dem ja alles zu, ne? Also dieser, ist das schon eine Junta, was das ist? Also
Oligarchie im Anfang.
Ja, genau. Und mal gucken. Also
krass. Und für die New Yorker muss es ja richtig krass sein, weil da haben, glaube ich, nicht so viele Donald Trump gewählt.
Nee.
Oh Mann. Ja, New York ist für mich immer so ein bisschen wie nicht amerikanisch, wie Berlin nicht deutsch ist.
Ja.
Weißt du? Also
genau,
so.
Es ist auch ein bisschen und so, würde ich auch sagen, ja.
Ja. Ja, ich bin manchmal froh, dass ich schon so alt bin.
Ja,
wobei, aber ich sehe trotzdem immer noch Licht am Ende des Tunnels, muss ich sagen, weil ich es irgendwie auch logisch finde, dass wir jetzt an so einem Punkt weltweit sind. Es ist irgendwie eine logische Konsequenz zu dem, was der Kapitalismus jetzt begünstigt hat, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Und Gesellschaft ändert sich ja nur, glaube ich jedenfalls, wenn die Systeme halt so durcheinander kommen, dass sie sich ändern müssen. So wie man selbst ja auch nur was ändert, wir sind ja alle träge.
Ja.
Wenn was irgendwie funktioniert, selbst wenn ich weiß, das andere könnte besser funktionieren, man weiß es nicht genau und dann lässt man es ja lieber. Mhm. Ne? Und deswegen glaube ich auch, dass Gesellschaftssysteme so funktionieren. Es ist ja nicht so, dass es immer moderner wird. Es war ja immer so, also theoretisch, sage ich immer, hätte nach Barack Obama eine asiatische Frau im Rollstuhl Präsidentin werden müssen. Also wenn man jetzt einfach mal weiterdenkt, dass es immer moderner und immer offener werden würde.
Ja.
Aber das Bekloppte ist ja, dass jede, zumindest meine Lebenszeiterfahrungsspanne, so ist, dass jeder Schub Modernität, egal ob jetzt die Kirche sich locker gemacht hat für 10 Jahre mal oder was anders diskutiert hat oder ob man gesagt hat, Frauen dürfen jetzt mehr machen, als sie vorher machen durften, was auch immer. Danach kamen immer die anderen, die gesagt haben, stopp, jetzt machen wir aber doch mal alles schön ordentlich.
Auf jeden Fall. Und es gibt natürlich immer noch, ich bin ja ein Mensch, der im Entertainment aufgewachsen ist. Ich bin seit 40 Jahren innerhalb der Entertainment, der Unterhaltungsindustrie tätig. Und für mich, also das ist ein Teil von mir, da muss ich natürlich sagen, eine Pressekonferenz von Donald Trump ist natürlich ein wesentlich aufregender als das, was Joe Biden 4 Jahre lang veranstaltet hat. Und das, was überhaupt an Unterhaltung seit 3 Wochen geboten wird oder seit 4, muss man mal sagen, ist ja, Amerika löst wieder sein Versprechen als größte Unterhaltungsindustrie der Welt 1:1 ein, oder?
Hendrik, was steht bei dir an? Was ist das, was als nächstes, worauf du dich total freust?
Ich freue mich, ich habe jetzt wieder ein paar Workshops, ich freue mich auf den Sommer, Urlaub zu machen, ich weiß noch nicht wo ganz genau. Meine Kinder sind
Amerika
ja,
vielleicht?
Nein, das ist ja das Nächste. Das kann sich ja kein Mensch mehr erlauben. Also in einer vierköpfigen Familie ist es unmöglich, ganz ehrlich gesagt, in den USA Urlaub zu machen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Die Menschen, die das machen, wir haben auf jeden Fall nicht die finanziellen Möglichkeiten. Nein, es wird dann vielleicht doch wieder Südtirol. Mhm. Waren wir letztes Jahr. Herrlich. Und also. Genau.
Und Südtirol, da kann man doch auch nach Italien wandern.
Das ist in Italien.
Tagesmarsch. Ah ja, okay.
Süd? Süd? Nein, aber es gibt natürlich diesen...
Heimatkunde 6.
Es gibt Tirol, das ist in Österreich und Südtirol ist in Italien.
Am Lago Maggiore.
Ja, das ist aber wiederum... Ja, genau, genau, genau. Das ist, ich weiß jetzt so. Nicht, doch, das müsste da sein. Und da gibt es so einen kleinen... das ist übernommen worden... So ein bisschen, weil die waren, glaube ich, mal unabhängig durch die Faschisten in Italien. Deswegen gibt's ein bisschen Beef immer mit den Italienern. Es ist so diese Gegend, wo alles auf Deutsch und auf Italienisch steht. Weißbrunn heißt denn Fontana Bianco und so. Es gibt immer zwei. Und nach einer gewissen Zeit, wenn du dich dann mit den Südtirolern unterhältst und die sagen, ja, das ist ja sowieso alles total lächerlich hier, dass es italienische Namen gibt und das ist alles wieso nicht italienisch, wir sind Südtiroler und so weiter. Und nach einer Zeit lang denkst du, ja, das ist irgendwie wirklich ein bisschen lächerlich, wenn diese ganzen deutschen Bergdörfernamen irgendwie dann noch so ein San oder Santa oder Santo davor bekommen. Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist dann in der Gegend Bergamo, Brixen, Bozen, Ötzi, da die Gegend. Sehr, sehr schön.
Das ist ja nach Äthiopien die Wiege der Menschheit, seit man da den Ötzi gefunden hat, oder?
Ja. Ja, ungefähr, ja, genau. Ja. Also, ja. Äthiopien und dann Ötztal.
Was ich noch sagen wollte, das muss jetzt hier gesagt werden.
Ja.
Wir sind ja so lange befreundet, dass wir telefonieren nie. Wir sehen uns selten.
Bis nie.
Aber es ist bis nie, aber es ist immer wie gestern.
Auf
also ich
jeden
fremde mit
Fall.
Dir. Nullinger. Und du hast keine Frage an mich?
Nein, ich habe keine Frage.
Gut, dann haben wir es jetzt.
Alles klar, Simi.
Nee, warte.
Ja,
wen hast du zuletzt synchronisiert? Jemand Bekanntes?
Nicht jemand Bekanntes, aber ich habe gestern in einer Serie, amerikanischen Serie synchronisiert, die völlig skurril ist, wo Leute irgendwie mitspielen. Es soll eine Art Science-Fiction-Serie sein, aber eigentlich sind das sehen die alle aus wie aufgetakelte Drag-Queens, die irgendwie, ich habe die Serie nicht verstanden. Sanctuary, glaube ich, heißt die. Da spielt der Sohn von Alexander Skarsgård, Peter Skarsgård, mit. Den man nicht wiedererkennt. Fast, ich habe nämlich gefragt, ob der das ist. Und ich weiß den Schauspieler nicht. Aber die Serie ist irgendwie so mega skurril, dass ich mir die angucken werde, glaube ich.
Okay, und wo wird die laufen?
Das weiß ich noch nicht ganz genau.
Weiß
das
nicht.
Tragen wir nach. Sanctuary. Ich weiß auch nicht, wie die heißen wird. Also es ist immer, die haben immer Arbeitstitel dann beim Synchron und dann ist es zwar nicht mehr so schlimm wie früher, dass sie immer so ganz komische deutsche Namen bekommen, aber Sanctuary wird sie wahrscheinlich nicht heißen. Wir haben ja einmal ganz kurz bei mir zu Hause, hast du mal Audrey Hepburn synchronisiert, weißt du noch?
Ja,
ja, ja.
Das stimmt. Da waren La Paz Banda in
genau.
meiner Show.
Genau.
Und ich wollte mit den La Paz Bandas irgendwie mit, ja, stimmt, stimmt.
Ja.
Und das war ganz fies, weil meine Stimme dann so, also das
ja.
war so, als ob man Audrey Hepburn meinen Kopf aufschraubt.
Genau,
das
genau.
war unangenehm. Oh,
genau.
Das war, ja, stimmt, stimmt. Was wir alles für ein Zeugs gemacht haben, hatten wir zu viel Zeit alle
ja,
damals. Irre.
Hatten wir.
Irre.
Ja.
Irre. Ach, schon, wir waren schon kreativ, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, Wahnsinn. Du warst ja mein erster Gast in meiner Show.
Richtig. 2013.
Du warst der allererste, genau, Februar 2013.
Ja.
Ach, du liebe Zeit. Ja, gut.
Gut, Simi,
jetzt,
genau.
Bevor früher war alles
genau,
besser kommt.
Genau, und wir nach AfD wählen.
Ja, genau,
genau.
Damit alles wieder so wird
ja,
wie
genau.
früher, wie
Richtig.
Es früher nie war.
Richtig.
Oder nur ganz früher mal gewesen ist.
Genau.
lassen wir das lieber. Ich habe sogar links gewählt diesmal, aus lauter Verzweiflung.
Ich auch.
Weil die eine gute, nein, weil die haben das gut gemacht. Die alten Jungs haben sie mit ins Boot genommen, die jungen Leute mit der Ponyfrisur, die einfach tough ist, die haben das ehrlich gemacht.
Absolut.
Die haben sich zusammengerauft.
Meine Mutter heißt auch Heidi, insofern habe ich keine andere Wahl gehabt, als Heidi zu wählen.
Ja, ja. Gute Idee, gute Ausgangssituation, das Kreuz zu machen.
Ja.
Perfekt. Hendrik, grüß mir deine Frau.
Mach ich.
Und deine 17 Kinder.
Ja, mach ich.
Und sag schöne Grüße von der durchgeknallten Tante Simi.
Das sage ich auf jeden Fall. Und grüß du mir Trier.
Mach ich. Tschüss, Hendrik.
Tschüss.
Tschüssi.
Tschüssi.
Und an alle da draußen, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn ihr mich irgendwas sagen hört. Liebe Grüße aus dem Dazwischen, eure Simi.